Die Textlesung zur Predigt finden wir im 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 5. 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 5. So ermahne ich nun, dass man zuerst vor allem mit Bitten, Gebeten, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen eintritt, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und zufriedenes Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Zuhörer, es ist für mich heute eine besondere Situation, dass ich hier bin, weil ich unseren Prediger vertreten muss, der leider krankheitshalber verhindert ist. Aber ich habe vor 3 Wochen in Thun eine Predigt gehalten und ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt ausfällst, ich werde diese Predigt hier in Oertli-Matt halten. Die hat sonst noch niemand gehört. Und es ist ein interessantes Thema. Ich denke, wir werden dadurch bereichert werden. Vom Umgang mit der Wahrheit. Das ist ein schwieriges Thema. Aber ich hoffe, euch ein paar Einsichten weitergeben zu können, die nicht nur philosophisch, sondern auch biblisch begründet sind. Doch ich beginne einmal ganz praktisch. Nebenan ist der Advent Verlag, in dem ich viele Jahre gearbeitet habe. Und jetzt zum Jahreswechsel stand eine größere Umstellung bevor. Es sollten nämlich die verschiedenen Programme, die man auf dem Computer genutzt hatte, zusammengeführt werden in ein neues Programm, ein neues Modul. Und da möchte man natürlich nicht alles wieder neu eingeben, alle Adressen, alle Bestellungen, alle Abonnemente und so weiter. Und so ging es darum, aus dem Alten etwas herauszuholen, um ins Neue einzuspeisen. Und da ich der Einzige bin, wohl der das alte Programm noch so gut kannte wie keiner sonst, war ich mit dieser Aufgabe beschäftigt, die Adressen herauszuholen, die Daten von den Kunden. Und wer schon mit Daten zu tun hat, der weiß, es gibt diese verschiedenen Felder, Name, Vorname, Anrede, Straße, Postleitzahl, Ort und so weiter, die sind uns alle bekannt. Aber dann gibt es manchmal bei den Kunden, wenn sie nun eine Bestellung gemacht haben, auch noch andere Datenfelder. Zum Beispiel, eine Rechnung wurde erstellt? Ja. Wurde die Ware geliefert? Ja. Wurde die Ware bezahlt? Ja oder nein? Das sind diese Felder, in denen es eigentlich nur 2 Möglichkeiten gibt. Entweder stimmt die Sache oder sie stimmt nicht. In der Computerwelt sagt man dann entweder auf Englisch true and false oder zu Deutsch wahr oder falsch. Aber diese Felder, die nur 2 Möglichkeiten zulassen, haben auch eine gewisse Schwierigkeit. Manchmal gibt es etwas, was sich nicht so einordnen lässt. Ja, ist das möglich? Ich möchte ein Beispiel geben. Da ist ein Kunde, der hat eine Rechnung bekommen für 100 Franken. Nun hat er nicht das ganze Geld zur Verfügung und er macht eine Überweisung von 50 Franken. Das geht zum Teil, wenn man weiß, wie kann man das machen. Heute ist ja alles schon vorprogrammiert meistens, aber er schickt jetzt 50 Franken. Was machen wir jetzt? Das Computersystem ist überfordert, weil es die Möglichkeit nicht kennt, dass einer nur die Hälfte bezahlt. Was geschehen muss, ist, der Mensch muss eingreifen und er muss irgendeine Lösung finden. Entweder macht er zwei Rechnungen daraus, eine ist bezahlt, die andere ist nicht bezahlt oder was weiß ich. Auf jeden Fall, mit dieser einfachen Methode, wahr und falsch, kommen wir hier nicht zum Ziel. Und ich bin der Meinung, dass es im Leben auch manche Situationen gibt, wo es nicht einfach so ist, dass man sagt, ja, es ist so oder es ist nicht so. Es gibt auch Bereiche, wo es schwieriger ist. Ich will nicht sagen, dass es eine Halbwahrheit gibt, aber manchmal ist etwas nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ich will euch ein biblisches Beispiel geben, das eigentlich sehr fatale Auswirkungen gehabt hat. Wenn wir in das erste Buch Mose gehen, im Kapitel 37, eine sehr bekannte Geschichte will uns das illustrieren. 1. Mose 37, und dort lese ich einmal von Vers 18 bis 20. 1. Mose 37, 18 bis 20. Es sind die Brüder von Josef, die ihren Bruder, den Josef, sehen. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt, lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Sie taten dann auf Anraten von Juda doch etwas anderes, ein bisschen humaner. Sie haben ihn nicht umgebracht. Sie haben ihn nach Ägypten verkauft, den Ismaelitern, die gerade vorbeikamen. Aber jetzt war natürlich das Problem da, wie sag ich's meinem Vater? Was haben sie gemacht? Vers 31 und 32. Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock zu ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden. Sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen, Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider, legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Dieser Bericht zeigt uns, was Jakob für eine Schlussfolgerung gezogen hat aus der Tatsache, die man ihm vorgelegt hat. Eines war wahr. Der Rock, das Kleid, dieses schöne Gewand, das es wahrscheinlich nur einmal gab, was für Josef gewebt und angefertigt wurde, das war echt. Das war richtig. Und dann war das Blut. Das Blut war auch am Kleid. Und es war auch echtes Blut. Aber kein Menschenblut, sondern Tierblut. Der Rock war falsch, war wahr, das Blut war falsch. Diese Kombination führte den Vater dazu, zu sagen, mein Sohn wurde zerrissen, wurde getötet. Ihr seht, wie schwierig das ist mit dieser Kombination von echt und falsch. Und was Jakob machte in dieser Situation, er baute auf diesem Indiz eine Glaubenssache auf. Er glaubte, sein Sohn sei tot. Er hatte nicht einen Beweis, es war nur ein Indiz. Und so ist es auch heute manchmal in den Prozessen vor Gerichten, dass man die letzte Wahrheit einfach mit den Indizien nicht herausfinden kann. Nun, die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Jakob hat über viele Jahre geglaubt, sein Sohn ist tot. Wir wissen nicht genau, wie lange, der biblische Bericht ist da nicht so detailliert, aber ich denke, es waren sicher 15 Jahre, vielleicht sogar noch mehr. Er war der Überzeugung, sein Sohn ist tot. Dann schickt er seine anderen Söhne, die 10, nach Ägypten wegen der Hungersnot. Sie kommen zurück, ein-, zweimal, bis sich Josef ihnen zu erkennen gab. Und dann in Kapitel 45 lesen wir davon, in den Versen 25 und 26, 1. Mose 45, Vers 25 und 26. So zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und verkündigten ihm und sprachen: Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Das war eine Krisensituation im Leben des Jakob. Über Jahre hatte er geglaubt, der Sohn sei tot. Und jetzt behaupten die Söhne, er lebt. Das kann doch nicht wahr sein. Über Jahre habe ich etwas Falsches geglaubt. Und stellt euch vor, das war jetzt Jakob. Es ist vielen Menschen auf dieser Welt so gegangen, dass sie gesagt haben, über Jahre habe ich etwas Falsches geglaubt. Jetzt kommt der kritische Moment. Bin ich bereit, meine Meinung zu ändern? Oder sage ich, ich habe es immer so geglaubt und es bleibt so, ich ändere mich nicht. Ich denke, viele Menschen sind an dieser Stelle und sind dann nicht mehr flexibel genug, sich zu ändern. Es geht ja dann nicht unbedingt darum, dass ein verlorener Sohn wieder gefunden ist. Vers 27 sagt uns dann Folgendes: Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte, und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und er sprach: Für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Er hat es geschafft. Er konnte seine Meinung ändern. Ich finde das großartig. Leider gibt es Menschen, die ihre Meinung nicht mehr ändern können oder nicht mehr ändern wollen und die dann vielleicht die Wahrheit auch nicht mehr entdecken. Bleiben wir also flexibel, selbst wenn wir der Überzeugung sind, was ich glaube, das ist korrekt. Manchmal gibt es Dinge, die wir nach Jahren anders sehen müssen. Ich hoffe nicht, dass es grundsätzliche Dinge sind. Aber unsere Sprache kennt diesen Begriff Wahrheit in ganz verschiedener Form. Interessant ist, dass man im Deutschen auch gewisse Attribute davor setzt. Zum Beispiel, sag mir die ganze Wahrheit oder die volle Wahrheit, die reine Wahrheit benutzen wir. Oder die absolute Wahrheit. Gibt es das überhaupt? Oder die halbe Wahrheit, eine höhere Wahrheit? Ich fand eine ganze Reihe von Attributen, die sich hier hinzufügen lassen. Und eigentlich sind wir als Gläubige Vertreter der göttlichen Wahrheit. Wahrheit, das war besonders auch in den Anfängerjahren der Adventbewegung immer wieder ein Titel, den man auch benutzt hat für Publikationen. Ich habe jetzt keine Präsentation dabei, aber ich habe ein paar Seiten kopiert, wo man den Titel sieht eines Magazins hier: Herold der Wahrheit, ein altes adventistisches Magazin aus dem Jahr 1885. Herold der Wahrheit, wurde weiter verbreitet. Ich habe noch ein paar andere Bilder. Hier eines aus dem Jahr 1900, sogar mit einem farbigen Titel, Herold der Wahrheit. Ich glaube, es ist die Aufgabe der Adventgemeinde, die Wahrheit, die biblische Wahrheit zu verbreiten. Etwas Interessantes, was ich in meiner Jugendzeit einmal beobachtet habe, es gab auch eine Zeitschrift mit dem Titel Die reine Wahrheit. Das war aber nicht eine adventistische Zeitschrift, das war eine Splittergruppe, könnte man sagen. Und sie mussten nach einigen Jahren den Titel ändern, weil er angefochten wurde. So darf man eine Zeitschrift nicht nennen. Aber es gibt auch im außerchristlichen Bereich, im politischen Bereich, die Wahrheit. Weiß jemand, was das für ein Blatt ist hier? Ja, Jakob.
Pravda, also die
die Zeitschrift, ja, die gibt es bis heute, die Pravda. Seit 1912 ist das die Tageszeitung in Russland. Der Titel Pravda, die Wahrheit. Ihr seht, Wahrheit zu verkündigen, das haben sich viele Menschen vorgenommen. Ob sie immer auf dem richtigen Weg sind, wir zweifeln es sicherlich an. Wenn wir zur Bibel gehen, zu den biblischen Sprachen, da gibt es im Hebräischen das Emet oder das, was wir im Deutschen dann als Amen übersetzt haben. Das heißt eigentlich, das ist gewisslich wahr, zuverlässig, hat Bestand. Darum schließen viele Gebete und viele Psalmen auch mit dem Wort Amen. Im Neuen Testament ist der Begriff etwas anders. Da lautet er Aletheia, was heißt etwas, was fest ist, was gültigen Bestand hat, auch Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, Zuverlässigkeit, Treue und so weiter. Auch dieser Begriff wird immer wieder mal verwendet, die Wahrheit zu sagen. Der Heinz hat mir so eine Internetseite empfohlen, die diesen Titel gewählt hat, Aletheia. Ja, es ist der Wunsch, ich will ja dem nichts entgegensetzen, die Wahrheit weiterzugeben. Aber sind wir ehrlich, sind wir zuverlässig oder legen wir auch manchmal daneben? Wahrheit ist ein Begriff, der uns in der Bibel meiner Ansicht nach in vier Facetten entgegenkommt. Und natürlich denken wir in der Regel an das Johannesevangelium und an die Verhandlung von Jesus, als es um das Urteil ging vor Pilatus. In Johannes 18 ist uns dieser Bericht überliefert. Und hier, denke ich, kommen wir wirklich zum Kern der Sache. Aber die Frage des Pilatus ist, der Frage ist etwas vorausgegangen. Und ich lese mit euch einmal in Johannes 18 von Vers 35 an. Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Das ist die erste Frage. Und darauf hat Jesus geantwortet, Vers 36. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jesus kam in diese Welt, um zu bezeugen, was Wahrheit ist. Das war seine Aufgabe. Und dann folgt hier in Vers 38 die Frage des Pilatus: Was ist Wahrheit? Und nachdem er diese Frage gestellt hatte, wandte er sich ab. Er wartete nicht darauf, dass Jesus ihm noch eine weitere Antwort gab. Was ist Wahrheit? Diese Frage stellen wir uns bis heute und Menschen suchen immer wieder eine Antwort darauf. Ich möchte aus Johannes 17, Vers 3 eine Antwort geben. In diesem Kapitel hat Jesus ein Gebet gesprochen. Wir nennen es das hohepriesterliche Gebet. Und dort heißt es in Vers 3: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. In diesem Text erkenne ich zwei Dinge, die wichtig sind für die Wahrheitsfindung. Der erste Punkt ist hier ganz klar genannt, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, anerkennen. Das ist der erste Punkt überhaupt bei der Suche nach Wahrheit, meiner Ansicht nach, an Gott zu glauben. Denn Gott hat ja niemand gesehen. Das Kleid hat Jakob gesehen, es ist das Kleid seines Sohnes. Gott aber wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, sagt Paulus im Timotheusbrief. Kein Mensch hat ihn gesehen. Der erste Punkt also, um Wahrheit zu finden, heißt: Ich muss an Gott glauben. Es gibt keinen letztlichen Gottesbeweis. Wenn ich heute Nachmittag spazieren gehe, wird mir nicht Gott begegnen. Und mein ganzes Leben lang habe ich ihn noch nicht gesehen. Und doch, ich glaube, dass er existiert, dass er lebt. Niemand kann zu Gott kommen, es sei denn, er glaubt an ihm. Hebräer 11, Vers 6: Ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Der erste Schritt, Wahrheit zu finden, ist an Gott zu glauben. So sagt es uns die Schrift. Und dann in Kapitel 17, Johannes 17, Vers 3, gerade der zweite Punkt, es heißt dann: Und den du gesandt hast, erkennen. Das heißt, nicht nur Gott Vater, Gott im Himmel zu erkennen, sondern auch den Sohn Jesus Christus zu erkennen. In Johannes 1 wird das noch weiter definiert, wo es heißt, Johannes 1, Vers 17: Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Es geht also im Zweiten darum, Jesus Christus als Sohn Gottes, auch als wahren Gott, anzuerkennen. Wer das nicht tut, kann auch das Leben nicht finden. Nun ist aber Jesus nicht mehr unter uns. Er hat zwar durch den Zweifler Thomas uns ein deutliches Zeugnis hinterlassen. In Johannes 14, Vers 6 lesen wir, nachdem Thomas die Frage gestellt hat: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und den Weg wissen wir auch nicht, hat Jesus gesagt, das bekannte Wort, Johannes 14, Vers 6: Ich bin der Weg, und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Auch dieser Vers zeigt ganz deutlich Vater und Sohn und den Weg zu Gott. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Das bedeutet sehr viel. Das hätte auch Pilatus weiter anhören sollen. Interessant, ein Beispiel im Zusammenhang mit Jesus, mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Wir lesen im Matthäusevangelium, dass Frauen zum Grab gekommen sind, Jüngerinnen von Jesus, um den Verstorbenen einzubalsamieren. Als sie am Grab ankamen und die Frage sich stellten, wie schaffen wir das? Das Grab ist ja verschlossen, wir können da ja gar nicht hinein. Da entdecken sie, dass da jemand sitzt. Ein Engel begegnet ihnen, Matthäus 28, Vers 5. Und sagt, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Großartig. Eine Botschaft, die es zu glauben galt. Und später hat Jesus selbst zu diesen Frauen gesprochen, Matthäus 28, Vers 9 und 10. Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Der Auferstandene ist erschienen. Und dieses wundersame Geschehen machte sich breit. Aber, und das war nun das Spezielle, was hier erwähnt wird in Matthäus 28, die Gegner Jesu, sie hatten keine Freude an dieser Botschaft. Was haben sie gemacht? Matthäus 28, Vers 13 und 14. Die Ältesten sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Statthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies zum Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Zwei Meldungen stehen in der Heiligen Schrift. Die Botschaft des Engels am Grab und auch von Jesus, er ist auferstanden. Und demgegenüber die Nachricht, die die Soldaten verbreitet hatten, die am Grabe die Wache hielten. Sie sagten, die Jünger haben Jesus gestohlen, als wir schliefen. Diese beiden Botschaften stehen hier gegenüber. Und es ist eine Frage des Glaubens wiederum. Was glauben wir? Die Wahrheit hier kann ebenfalls nicht argumentativ oder mit Belegen, mit Beweisen dargelegt werden. Wir müssen daran glauben. Jesus ist gen Himmel gefahren. Oder glauben wir etwas anderes? Ich habe auch gehört von Leuten, die gesagt haben, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Das war ein anderer, den sie gekreuzigt haben. Und alle unsere muslimischen Brüder, wenn man sie einmal so, und Schwestern, wenn man sie nennen will, sie glauben nicht an den stellvertretenden Tod Jesu und an seine Auferstehung. Der Koran sagt, dass es ein anderer war, der da am Kreuz starb. Ihr seht, diese Wahrheit wird auch anders dargelegt. Und es gibt sicher heute viele Menschen, die das auch nicht glauben. Es ist schwierig mit der Wahrheit. Man muss sie glauben, aber man kann sie auch verwerfen. Nun, Jesus ist in den Himmel gefahren. Was nun? Bevor Jesus ging, hat er auf dieser Erde einmal einen interessanten Satz gesagt, und zwar der Frau am Jakobsbrunnen. In Johannes 4, Vers 24 können wir den nachlesen. Da hat Jesus gesagt, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Geist und Wahrheit werden hier zusammen erwähnt. Und das beeindruckt mich weiterum, und das ist auch der dritte Punkt. Das dritte Argument für die Wahrheit ist neben Vater und Sohn der Heilige Geist. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus ganz deutlich, ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Geist der Wahrheit. So nennt Jesus den Heiligen Geist mindestens dreimal. Ich habe hier noch weitere Textstellen aus dem Johannesevangelium aufgeschrieben. Der Geist der Wahrheit wird kommen, Johannes 16, Vers 13, und euch in alle Wahrheit leiten. So ist also hier von Gott her schon vorgesehen, dass der Geist die Arbeit von Jesus Christus fortsetzen soll. Und ich denke, im Laufe der Geschichte, der Kirchengeschichte bis in unsere Tage, hat sich immer wieder der Geist Gottes offenbart. Er hat Menschen gelenkt, geführt, zu weiterer Erkenntnis gebracht. Und auch unsere Freikirche ist eigentlich durch das Wirken des Heiligen Geistes entstanden. Zuerst aus der Millerbewegung, dann die Gründung unserer Kirche und auch die besondere Leitung und das Wirken von Ellen White in unserer Geschichte. So wirkt der Geist Gottes weiter über die Jahrhunderte. Aus diesem Grunde brauchen auch wir heute und jetzt den Geist der Wahrheit. Und dieser Geist möchte nun die Wahrheit weiter pflanzen, einpflanzen von einem Menschen zum anderen, nämlich die Wahrheit des Evangeliums. Und hier gibt es auch ein paar interessante Texte, die diese Brücke nun schlagen. Als vierten Punkt, Epheser Kapitel 1, möchte ich mit euch lesen. Epheser Kapitel 1 und dort Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Interessant hier auch wieder der Umgang mit dem Wort Wahrheit. Ihr habt das Wort der Wahrheit gehört. Das ist das Erste. Die Gläubigen haben das Wort von Christus, die Errettungsbotschaft, gehört. Als Zweites, sie haben daran geglaubt. Hören allein nützt ja noch nicht viel. Es muss dann in unserem Kopf und nachher ja in unserem Leben etwas geschehen. Wir müssen glauben. Das ist der nächste Schritt. Und dann heißt es hier als dritten Schritt sogar, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der euch verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes. Hier wird davon gesprochen, dass wir die Gewissheit haben dürfen, die Heilsgewissheit, zu Gott zu gehören, zur Erlösung zu gehören, erlöst zu werden. Und als Erlöste bleibt uns dann eine ganz besondere Aufgabe. Und da komme ich jetzt zu dem Text, den Heike Mohr am Anfang gelesen hat, im 1. Timotheus 2, in den Versen 1 bis 5. Besonders denke ich hier an Vers 4, wo es heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Schlussendlich ist es Gottes Wille, dass diese grundlegenden Wahrheiten, Gott ist der Ewige, sein Sohn Jesus Christus ist unser Erlöser, der Heilige Geist ist jetzt der Stellvertreter und das Evangelium ist es, was uns rettet. Das sollen wir im Auftrag Jesu weitergeben. Wir haben eine Verantwortung mit dem, was wir sagen. Wir sollen keine Halbwahrheiten weitergeben, keine Fake News, wie sie heute so vielfach verbreitet werden. Wir haben gesehen, wie tragisch es sein kann, wenn man die Wahrheit nicht richtig versteht. Denken wir an Jakob, an seine Fehlinterpretation. Wir sind gewohnt, dass wir viele Meldungen sehen und hören. Und wir spüren immer wieder, wie auch in der Presse, in den Medien unterschiedliche Meldungen da sind. Falsche und wahre. Und wie steht es mit uns? Wie stellen wir uns dazu? Was ist für uns sehr wichtig? Ich denke, selbst bei der biblischen Prophetie und bei der Auslegung sollten wir uns an etwas halten, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. Ihr kennt 1. Korinther 13, dieses besondere Kapitel über die Liebe. Und in diesem Kapitel steht in Vers 9, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Oder Vers 12, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Was will ich mit diesen beiden Versen sagen? Ich will damit sagen, dass selbst wenn wir mit Gott und Christus verbunden sind, wenn wir das Evangelium verkündigen, unser Wissen und sogar das prophetische Reden, wie es hier heißt, Stückwerk ist. Die Fakten der Erlösung sind klar, aber das Verständnis auch zum Beispiel der Prophetie ist nicht so ganz einfach. Ich habe heute Morgen am Anfang von der Sabbatschule ein Zitat vorgelesen aus dem Jahr 1918. Und wenn ich im Archiv, wo ich ja auch ein bisschen immer wieder arbeite und lese, so Texte entdecke, dann muss ich sagen, ja, die Menschen vor 100 Jahren oder vielleicht nicht mal so lange, vielleicht 80 Jahre oder was. Sie haben wirklich in der Naherwartung gelebt. Und Alfred Wicklein, von dem ich gestern in der Andacht erzählt habe, der jetzt im Ersten Weltkrieg einrücken musste als Soldat, der hat gedacht, jetzt kommt dann das Ende. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 18 war er im Krieg. Über 100 Jahre sind vergangen. Wir wissen nicht den göttlichen Zeitplan. Aber das Wichtige ist doch, dass wir die Grundpfeiler der Wahrheit kennen. Wenn wir nach dem handeln, wie es hier im 1. Korinther 13 steht, dann werden wir die Liebe weitergeben. In Vers 13 am Schluss heißt es nämlich: Nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Was wir brauchen, ist die Liebe zur Wahrheit. Das heißt, die Liebe zu Jesus Christus. Wenn wir die im Herzen tragen, dann werden wir nicht Lügen glauben, dann werden wir uns nicht verführen lassen. Nur die, sagt Paulus, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, die werden verführt. Wer aber die Liebe zur Wahrheit hat, wird auch das Leben finden. Es ist Gottes Wille, dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.